Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit... Ja, ich bin auf der Buchmesse, dem Autor, stehe ich dem Autor Stefan R. Meyer gegenüber. Er hat eine neue Reihe rausgebracht. Mittlerweile gibt es auch schon den zweiten Band, aber wir haben uns vorher noch nicht getroffen. Und zwar nennt sich die Reihe Riviera Express. Ich habe bis jetzt nur den Mord in der Villa Nobel gelesen und dementsprechend möchte ich es auch jetzt thematisieren. Aber auch noch andere Sachen und ich hoffe, dass es ja ein kurzweiliges Gespräch wird. Oder ich nehme es stark an. Wann kam denn die Idee, in Krimi in Sanremo, vor allen Dingen warum gerade in Sanremo spielen zu lassen?
Das ist ein Produkt der Pandemie. Erstmal guten Tag, Herr Eggert. Freut mich sehr, Sie wiederzusehen und vor allem hier auf der Buchmesse. Für mich immer das Highlight jedes Jahr als Autor. Und die Idee kam zu Riviera Express, eine Krimiserie. Damit verlasse ich mein eigentliches Genre, nämlich der Thriller, Schrägstrich Politthriller, und habe mich der Kriminalgeschichten, der Krimis klassisch zugewandt und mit dem besonderen Anstrich, dass es ein Regionalkrimi ist, auch wenn er in der Riviera spielt, und zwar an der Blumenriviera. Das ist der Abschnitt kurz vor der französischen Grenze von Ligurien. Eine wunderschöne, extrem reiche Flora und Fauna, und alles, was Italien ausmacht an deutsche Vita, findet man dort. Und entstanden ist die Idee nochmal während der Pandemie, als jeden Tag man bombardiert wurde oder war mit furchtbaren schlechten Nachrichten aus der ganzen Welt, den Leuten es schlecht ging, und da wollte ich etwas schreiben, was auch ein bisschen humorvoller ist und was eine leichtere Unterhaltung ist als ein Thriller.
Ja, es ist auf jeden Fall eine lässt sich unwahrscheinlich locker lesen, aber trotzdem hat das Ganze auch einen gewissen Anstrich, weil ne, wir alle kennen Alfred Nobel, zumindest den Nobelpreis hat schon mal jeder von uns gehört, wo es verschiedene Nobelpreise gibt, auch den für Literatur und. Und warum gerade die Villa Nobel?
Naja, das war ein Auftakt der Serie. Das war sehr bewusst gewählt, weil den Namen Alfred Nobel jeder kennt. Was sehr, sehr wenige wissen, ist, dass er in Sanremo gelebt hat, dort gestorben ist und das Testament, in dem er die Nobelstiftung gegründet hat, die den Nobelpreis vergibt, dieses Testament wurde in der Villa in Sanremo geschrieben, wurde später dann ratifiziert in Paris und so weiter, aber die Idee stammt von dort. Und das zieht sich durch die ganze Reihe Riviera Express, dass es immer ein Leichenfund ist am Anfang, wie in jedem guten Krimi, das gehört dazu. Und dann entblättert sich eine Geschichte, die in zwei Richtungen geht. Die eine, sie geht zurück in die Vergangenheit, vor allem hier, da wir an der Riviera sind und in Sanremo, in dem Umfeld von Sanremo mit der Belle Epoque verbunden ist, wo wirklich die ganze Welt dort in Sanremo entweder zur Kur oder zum Spielen im Casino oder zum Flanieren ganz einfach die High Society, die europäische Adel, Geldadel und alles, was sich dafür hielt, war in Sanremo, hat Sanremo frequentiert. Und Riviera Express ist übrigens der Name des Zuges, der damals Nord- und Mitteleuropa mit der Riviera verbunden hat. Also es gibt immer diesen Rückblick in die Vergangenheit, und zum anderen deutet diese Vergangenheit auch immer in meinen Krimis auf eine ganz, ganz aktuelle, ein ganz aktuelles politisches und gesellschaftliches Szenario. Das macht die Besonderheit der Reihe eigentlich aus.
Was ich aber auch so besonders finde bei dieser Reihe, das ist auch nicht nur Sanremo. Also Sanremo als Stadt ist ja ein Kultur-Hotspot mit seinem Festival. Aber ich fand auch so dieses Umland total spannend. Also dieser kleine Ort, wo der Kommissar, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen,
Viva Ligure,
der Thomas, der wo der lebt. Und das finde ich eine total spannende, einen total tollen Ort, wo ich gerne mehr oder weniger meine Zeit verbringe.
Ja, ich tue das. Meine Familie auch. Das ist der Ort, den wir gewählt haben, weil er tatsächlich noch ein vollständig intaktes altes Fischerdorf ist, mit diesen wie schlecht sitzende Zähne, bunt gemalten Häuschen zurückversetzt mit Erkern, Treppen übereinander gebaut, wo früher vor 200-300 Jahren die Fischer unten im Haus noch ihre Boote reingezogen haben. Also heute gibt es eine Uferpromenade, einen Strand, eine Befestigung. Es gibt den Wellenschutz, den Wellenbrecherschutz weiter draußen. Aber es war vom Massentourismus vollkommen vergessen. Es gibt kein einziges Hotel dort. Alles ist auf einer menschlichen Dimension geblieben heute noch, was ganz extrem angenehm ist. Es gibt auch wenige bis überhaupt gar keine Betonbausünden aus den 70er, 80er oder 60er Jahren sogar, die man eigentlich leider in Italien überall findet. Deshalb die Wahl. Und Thomas Gallo konnte nirgendwo anders sein Domizil errichten als dort.
Ja, und er ist ja dann in Sanremo, nach Sanremo gefahren und direkt an der Villa Nobel fährt er daran vorbei. Ist es auch wirklich so?
Es ist genau so. Also die Orte sind benannt, die sind authentisch, die sind lebende Abbilder. Ein paar Dinge habe ich versetzt. Wie zum Beispiel ist das tatsächliche Kommissariat der Polizia di Stato in Sanremo eine Kaserne gegenüber des Bahnhofs. Fand ich nicht attraktiv. Jetzt gibt es eine Außenstelle für den zivilen Teil des Kommissariats und der befindet sich in der Piazza Colombo. Ist ein wunderschöner, quirliger Platz. So ein bisschen das Zentrum von Sanremo und wo sich alles abspielt, wo jeder durchfährt. Und da sitzen sie in einem wunderschönen Belle Epoque-Palast im zweiten Stock.
Ich finde das so, da fährt er ja dann, er kommt ja etwas zu spät, weil er hatte ja da noch ein besonderes Erlebnis in der Nacht, was man halt so nachts so hat, wenn man mit Freunden einen heben geht oder so. Und er kommt dann da an und dann ist da eine Leiche und da steckt ein Dynamitstab, mehr oder weniger, im Mund der Leiche. Wie kommt man auf so eine makabere Idee?
Naja, dass es Alfred Nobel war klar, dass die Villa eine gewisse Rolle spielt, ein Schauplatz ist auch. Alfred Nobel ist nicht der Erfinder des Dynamits, aber er ist Erfinder der Technik, wie man Nitroglycerin stabil bekommt. So dass es also sicher ist, transportabel ist und es genau dann explodiert, wenn man will und nicht dann, wenn das Dynamit es will. Und das lag natürlich auf der Hand, dass der Leiche eine Dynamitstange in den Mund gerammt wird.
Und dann war es ja noch ein Rechtsanwalt, der in Frankreich, also der in Sanremo, glaube ich, lebt und aber in Frankreich sein Büro mehr oder weniger hat oder auch hat. Und er hat ein besonderes Verhältnis zu Alfred Nobel, weil das wusste ich ihm zum Beispiel nicht. Natürlich weiß ich von dem Nobelpreis, aber ich wusste nicht, dass Menschen, die zum Beispiel verunglückt sind oder wo die Familie mehr oder weniger ein Unglück erlebt haben, dass die von einem Witwenfonds mehr oder weniger haben. Das wusste ich nicht.
Ja. Das ist auch nicht sehr offiziell und sehr publik gemacht, aber Alfred Nobel musste den Verlust seines eigenen Bruders beklagen, der sich im Prinzip mit Dynamit in die Luft gesprengt hat bei einem der Versuche. Insgesamt waren es Hunderte von Mitarbeitern, die beim Hantieren mit noch unstabilem Nitroglycerin zu Tode gekommen sind. Und man vermutet, dass Alfred Nobel, ich schreibe das auch nicht so explizit, weil ich es einfach nicht weiß, aber er ist ja nun tot, man kann ihn nicht fragen, aber aus seinem Umfeld, auch wie er Briefe geschrieben hat, nach dem Tod und vor dem Tod gibt es einen Unterschied. Das hatte etwas ausgelöst in ihm und wahrscheinlich führte das zu dieser Sonderstiftung, die über die öffentlich wenig bis nichts bekannt ist. Aber das geht über viele Generationen oder ging über viele Generationen.
Das fand ich total interessant, weil ich wusste es echt nicht. Und ich frage mich, wie recherchiert man so etwas? Also wie recherchiert man etwas, was eigentlich kaum in die Öffentlichkeit gerät?
Wenn man eine Schicht nach der anderen freilässt, man fängt erstmal an ganz normal mit dem Internet und über Alfred Nobel gibt es so viel wie, ich glaube, wie vergleichbar wären die Beatles. Also jeder hat irgendwann mal etwas über oder über Alfred Nobel geschrieben und da muss man die Spreu vom Weizen trennen. Wenn man dann ein bisschen tiefer gräbt und dann mal in Zeitungsarchive hineingeht oder auch mit Hilfe des Interbets neue Schlagwörter bekommt, neue Prompts, die man eingeben kann, dann kommt man da drauf, was da eigentlich los war. Es ist ja so, dass Alfred Nobel zu Lebzeiten nicht als Wohltäter wahrgenommen wurde, sondern er war der Händler des Todes. Die Leute, wenn er in Sanremo mit der Kutsche aus der Villa wegfuhr, haben die Leute auf der Straße sich bekreuzigt. Da kommt der Händler des Todes. Und das ist gar nicht mal so falsch. Aber wie jede Erfindung gibt es immer zwei Seiten. Nachdem die Kernspaltung erfunden worden ist, war es möglich, für viele Millionen Menschen gratis und sauberen Strom herzustellen. Auf der anderen Seite kann man damit auch eine Atombombe bauen. Also es hängt immer davon ab, was der Mensch mit einer neuen Technologie macht. Mit der KI erleben wir im Moment genau das Gleiche. In welche Richtung es geht, weiß man nicht. Allerdings ist es immer leichter, es zu schlechten Zwecken zu verwenden als zu guten. Das liegt immer mehr auf der Hand. Aber was ich sagen will, ist, dass ein Umdenken bei Alfred Nobel wohl stattgefunden hat, auch dadurch, dass mit seiner Erfindung, sein Bruder zu Tode gekommen ist, noch viele Leute, mit denen er sehr, sehr lange zusammengearbeitet hat, was er sehr bedauert hat. Aber das ist auch genau, es gäbe ohne das Dynamit von Alfred Nobel, es würde heute kein Gewehr funktionieren, keine Pistole abgefeuert werden können. Es würde der Bergbau noch mit Hand- oder Presslufthämmern gemacht werden. Die ganze Minenindustrie lebt von gezielten Sprengungen. Also das hat die Menschheit weit vorangebracht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagen Umweltaktivisten, die Zerstörung, die mit Nobels Dynamit angerichtet worden ist auf diesem Planeten, ist nicht mehr rückgängig zu machen, auch nicht mehr zu reparieren. Und diese Tatsache wiederum spielt eine Rolle bei dem Plot von dem Krimi.
Ja, und das ist ja, also das sind alles Sachen, die in diesem Buch thematisiert werden. Und es ist unwahrscheinlich spannend und unwahrscheinlich dicht. Und was ich auch total geil finde, diese Crew von Thomas Gallo, finde ich total spannend. Das sind richtig nette Menschen, die man gern haben muss, die alle ihre Probleme haben. Und wer mir besonders, also Thomas Gallo ist natürlich der Chef, aber wer mir unwahrscheinlich prägnant war und gar nicht so häufig mehr oder weniger vorkommt, war der Mechaniker.
Der Benziner, das ist so so interessant und faszinierend, was gerade mit dieser Figur passiert. Die zweite ist übrigens Gallos Mutter, die kaum vorkommt, aber über die auf einmal alle reden. Und der Mechaniker ist ein Rallye-Mechaniker von Martini mit den Lancia Stratos aus den 70er, Anfang 80er Jahren. Aber auf dieser Figur vereint sich etwas, was ich diese italienische Genialität nenne, aus dem Leben selber eine Kunstform zu machen. Das heißt, wieder alle Umstände sich irgendwie arrangieren, die gute Laune nicht verlieren, den Spaß am guten Essen und sich jeden Tag, nachdem man aufgestehen ist, zu freuen über den neuen Tag. Das vereint sich in der Figur, wo ich das nirgendwo geschrieben habe, aber die Leute interpretieren das hinein. Und von den äußerlichen Beschreibungen, wie es solche Figuren gibt, nicht nur in Italien, sondern überall auf der Welt. Er hat nie richtig in eine Krankenkasse, nie richtig in eine Rentenkasse einbezahlt. Vielleicht findet sich der ein oder andere darin wieder, was auch dazu geführt hat, dass er zahntechnisch vor dem oralen Bankrott steht. Ja. Und jetzt gibt es immer wieder Versuche vom Kommissariat, auch vom Kommissar selber, der ja sein Erbe nicht anrührt und es ihm auch egal ist, ihm da zu helfen und die Zahnbehandlungen zu bezahlen. Aber das zieht sich so eigentlich durch alle 8 Titel, die kommen werden.
Ja, also ich finde, Gallo ist eine tolle Persönlichkeit, Benziner ist eine gute Persönlichkeit, aber eigentlich alle. Und wen ich ganz wichtig finde, ist da, wo sie ab und zu mal essen gehen oder wo sie mehr oder weniger als komplettes Kommissariat essen gehen in einer eigentlich gut bürgerlichen Küche in Italien und muss wohl, wenn ich allein schon an die Kochkünste von dieser Frau denke, da habe ich jedes Mal, was ich sage, ach, Hunger.
Ja, das ist das, was ich eben sagte, mit das Leben selbst zu einer Kunstform zu erheben. Das ist wichtig. Und die Italiener haben dieses Talent, dieses Genie nie verloren bis zum heutigen Tag, bei aller Komplexität, die das Leben dort auch hat. Aber um 12:30, egal was man gerade tut, geht man essen oder ein Aperitif und abends trifft man Freunde oder ist mit der Familie. Und das ist ein anderer Umgang mit den 24 Stunden minus die 8 Stunden Schlafzeit, die man hat, die emotional befriedigender ist, glaube ich. Es gibt, es wird gemeckert, es wird geschimpft, die Regierung ist das Allerletzte, der Staat ist pleite. Aber macht alles nichts, denn ich bekomme meinen Kaffee, wie ich ihn gerne habe, in der Bar in der Früh. Ich bekomme mein Brioche, mein Croissant dazu. Ich weiß, dass ich an jeder Ecke ein für nicht viel Geld ein sehr gut gekochtes Gericht bekomme. Deshalb trauen sich ja auch keine Sterneköche nach Italien, weil sie von jeder Hausfrau an die Wand gekocht werden. Ich sage das jetzt mal provokativ, aber es ist tatsächlich so. Und es ist diese unglaubliche Einfachheit und Effizienz in der Küche, die gerade in Ligurien und gerade an der Blumenriviera vorherrscht. Und ich habe ja eine 35-jährige Karriere in der Luxushotellerie hinter mir. Und ob das Trois Gros war, Fondgerichten in New York, alle sind zurückgefallen immer in diese Grundreflexe, wie man mit Lebensmitteln umgeht in der Transformation durch Erwärmen, kombinieren, zusammenstellen, diese unbedingte Qualität, die sein muss und wo man keine Kompromisse machen darf. Und das stammt aus der Riviera. Auch, weil die Qualität der Produkte so einzigartig ist dort.
Ja, ich finde es zum Beispiel auch. Also ich bin auch so ein Mensch, der, da kriege ich immer gesagt, ja, warum kaufst du eigentlich bei dem teuren Bäcker in Gießen? Da gibt es einen Bäcker, der hat eine total geile Qualität, der hat ein richtig tolles Brot und da kann man in die Backstube reingucken und der macht alles noch mit Hand und nicht mit Backmischung und das schmeckt man. Natürlich ist es ein bisschen teurer, aber die Qualität schmeckt man. Das ist genauso, wie wenn man zum Metzger geht, die Qualität, wenn man beim einfachen, normalen Metzger ist, ist was anderes wie im Supermarkt.
Das ist so, das habe ich dort auch gelernt. Ich bin selber ein begeisterter Hobbykoch. Ich bin kein Koch, ich bin ein begeisterter Hobbykoch und Gallo frühstückt ja jeden Morgen die Focaccia. Das ist ein Olivenölbrot mit grobem Salz obendrauf gebacken. Dazu einen Cappuccino. Das heißt, dieses Spiel aus salzig und süßcremig mit der Milch. Ich habe auch erst ein bisschen gestaunt am Anfang, als ich das vor vielen Jahren das erste Mal probiert habe, aber es ist einfach genial, weil es hält viele Stunden durch Salz, Süße, cremig, Milch, das ist ein Hefeteig. Wenn man das Rezept liest, aber das ist ja ein Kinderspiel, aber das zu machen, ist eine ganz, ganz andere Nummer. Wenn man die Ingredienten hat, wie man mit dem Teig umgeht, wie viel Zeit er braucht, wie er sich anfühlen muss und vor allem, wie viel Olivenöl rein muss. Das sind wir hier überhaupt gar nicht bemerkt, aber das trieft vor Olivenöl. Es macht weder der Hefe was noch dem Mehl was, aber es schmeckt ganz einfach anders.
Also es ist sowieso immer, Hausmannskost ist was Schönes und was Feines und man sollte auf die regionalen Sachen auch mal ein bisschen mehr Wert legen. Das ist das, was man, glaube ich, beim Riviera Express auf jeden Fall auch lernen kann. Und ich habe jetzt gerade rausgehört, es sind 8 Bände, sind geplant?
Ja, es sind 8 Geschichten, die angelegt sind als Plots. Wir sind jetzt bei Nummer 4, die Nummer 4 erscheint im Herbst. Also wir versuchen, einen 6-Monats-Rhythmus einzuhalten. Ich darf auch sagen, dass das ein klein wenig dem geschuldet ist, dass eigentlich bevor der erste Band in den Buchhandlungen zur Verfügung war, waren die Filmrechte bereits optioniert. Als die Filmrechte optioniert, habe ich gesagt, ach, das ist ja toll, heißt aber noch nichts. Und jetzt, bevor der zweite Band erschienen ist, vor wenigen Tagen, nämlich das ist die Hexengeschichte an Halloween, Schatten über Treora, nennen wir es mal den Durchbruch, nämlich dass eine große deutsche Sendeanstalt zusammen mit einem großen italienischen Sender das produzieren wird. Und die haben alle, die wollen alle 8 Fälle machen.
Das ist natürlich dann auch eine richtig gute Sache. Finde ich immer wieder spannend, wie viele Autoren, auch mittlerweile auch deutschsprachige Autoren, mittlerweile auch mal verfilmt werden oder auch als Serie rauskommen. Da gibt es mittlerweile Turmschatten zum Beispiel, gibt es jetzt demnächst im November und. Also jetzt auch noch Riviera Express. Ich finde, die deutschsprachigen Autoren sind es auf jeden Fall wert, verfilmt zu werden oder als Serie produziert zu bekommen werden. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Geschichte. Und macht auch viel Spaß. Aber wir haben ja eben gerade auch am Anfang schon mal so ein bisschen gehört, der Herr Stefan L. Meyer kommt ja auch aus dem Hardcore-Thriller-Bereich. Ist denn da was neu rausgekommen oder was ist da so in Planung?
Da ist in der Tat etwas Neues. Mein dritter Thriller rausgekommen, der heißt Toxic. Giftig. Und ich gehe da ja immer in die Vollen. Bei The Thrillern, das sind viele, viele Jahre Recherche, die ich da investiere und das ist eine sehr, sehr, sehr verwobene Geschichte, die den Hintergrund hat, dass jemand versucht, ein Auftragsattentäter, die Stadt München über das Trinkwasser zu vergiften.
Das ist schon hart. Also ja, das Trinkwasser ist so unsere Achillesferse auf jeden Fall immer wieder und ich glaube, es ist eigentlich verwunderlich, dass noch nicht viele Leute auf die Idee gekommen sind, mehr oder weniger, das zu machen. Aber was ist das Besondere? Weil bei Thrillern, wir haben am Anfang Now geschrieben, dann 1944, 44 Tage. Was ist das Besondere für Sie am Thriller-Schreiben?
Ja, das ist immer das große Besteck ist. Also es geht immer um die Welt, es geht immer um Abgründe, es geht immer um Zustände in der Gesellschaft, in der Politik, die sich abbilden, Kräfte, die aufeinander einwirken. Ich meine, man sieht es jetzt im Konflikt in Israel, im Konflikt in der Ukraine. Wir stecken, was das anbelangt, irgendwo noch im Mittelalter. Ein Monster ist wieder erstanden, das ist der Imperialismus. Ich war, seitdem ich eigentlich eine ordentliche Tageszeitung lese in meinem Leben, immer der Meinung, dass sich das Schicksal der Welt oder der Menschheit am Ursprungsort der Religion entscheiden wird. Und das ist nun mal Jerusalem respektive Israel, die Golanhöhen, Nazareth und so weiter. Das, was dort an Konstrukt errichtet worden ist mit dem Staat Israel, mit Palästina, mit den besetzten Gebieten, mit den Siedlungen etc., das kann auf Dauer nicht funktionieren. Das kann einem jeder 12-Jährige sagen, dass das Quatsch ist. Und trotzdem macht die Menschheit das mit offenen Augen. Und ab und zu explodiert es. Und das sind so Szenarien, die ich aufgreife, auch in meinen Thrillern, die mich interessieren, die mich faszinieren. Auch, weil ich 3 Töchter habe und natürlich besorgt darüber bin, in welche Welt die hineingeboren werden, womit die es zu tun bekommen. Und meine Generation, unsere Generation hat die Welt wirklich verändert. Wir haben das Internet erfunden, wir haben die Wirtschaft auf Höhen gebracht, die vor 100 Jahren noch vollkommen unvorstellbar gewesen. Wir haben die Technik, die Technologie vorangebracht. Aber das, was wir jetzt auch an Konflikten hinterlassen der nachfolgenden Generation, damit muss sie lernen, umzugehen, und zwar sehr schnell.
Das ist ja sowieso, wenn dann Toxic, dann, wenn es um Trinkwasser geht, ich finde, das ist sowieso der Konflikt, der uns über kurz oder lang immer wieder beherrschen wird. Das Trinkwasser, also nicht jetzt hier in Deutschland unbedingt, aber auch da gibt es auch mittlerweile Gebiete, wo es wirklich knapp wird. auch wenn man das vielleicht im ersten Moment nicht sieht, aber guckt man sich einfach mal so ein bisschen die Wälder an oder so, wie viel braune Flecken da mittlerweile selbst schon im Sommer gibt oder so, weil die Bäume zu wenig Wasser bekommen, schon problematisch. Wo die Bäume sind, ist mehr oder weniger auch immer unser Trinkwasserspeicher. Oder sehe ich das falsch?
Das sehen Sie absolut richtig. Nun hat jede Stadt natürlich eine andere Versorgung. Ich weiß, dass Frankfurt, wir stehen hier auf der Frankfurter Buchmesse, da ganz gut aufgestellt ist. München auch, aber andere Städte nicht. Da ist das ein Riesenproblem. Aber es ist eine Selbstverständlichkeit, wie das Strom aus der Steckdose kommt und dass wir das Smartphone aufklappen und haben einen Internetanschluss. Das ist ja auch ein bisschen das Szenario von Now, wo die künstliche Intelligenz, das habe ich 2017, kam es auf den Markt, geschrieben habe ich es 2-3 Jahre vorher mit der Recherche. Aber was passiert mit dieser Welt, wenn jemand Daten und Strom abschaltet? Dann katapultiert das die Menschheit in Strukturen zurück, wo es um den Kampf um Wasser und Nahrungsmittel geht. Das ist das allererste und Wasser steht da an erster Stelle. Vielleicht deshalb auch das Thema mit dem Trinkwasser.
Ja, weil also alles in allem, es wird spannend die nächsten Jahre bei Ihnen. Oder was ist jetzt nach Toxic? Was gibt's da nochmal als Thriller nochmal so geplant?
Ja, im Moment habe ich als Thriller keinen nichts Neues in der Pipeline, in der Vorbereitung, auch weil mich Riviera Express fordert, die Verfilmung, aber es gibt eine Thriller-Serie, die ebenfalls verfilmt wird, die ich vollkommen daneben erfunden habe. Das ist ein bisschen die Fortsetzung von Now mit dem Einfluss von ChatGPT auf die sozialen Medien. Aber das ist kein Buchstoff geworden. Ich habe die Rechte an dem Stoff, also ich werde das zu einem Buch schreiben können, wenn ich das möchte. Aber im Moment geht es jetzt hier um die Stoffentwicklung. Und das ist auch sehr, sehr hoch aufgehängt. Und die Autorin, die es dann geschrieben hat, weil ich bin kein Drehbuchautor, ich kann nur den Stoff, den Plot entwickeln. Das ist die Sarah Schnier, die zweite Welle fürs ZDF geschrieben hat. Bis heute der meist aufgerufene Serie in der ZDF-Mediathek. Sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und sehr gut gemacht. Und das zusammen mit einer israelischen Drehbuchautorin, die Fauda und Teheran geschrieben hat. Die beiden härtesten Geheimdienst-Thriller-Serien. Und natürlich geht es bei mir ohne Geheimdienste nicht ab.
Ist ja klar, dass es bei Ihnen ohne Geheimdienst nicht unbedingt abgeht.
Ja, ich bin in das Milieu hineingeboren worden und ich merke auch die Faszination, etwas darüber zu erfahren, mal ganz kurz die Decke zu lüften, was steckt eigentlich dahinter? Wie ist es möglich, dass eine Macht im Schatten so einen Einfluss gewinnt, was eigentlich ganz normal ist, weil es ist der Handel mit Informationen, das Beschaffen von Informationen, die dann Entscheidungen vorbereiten. Und ein Geheimdienst tut das im Staatsauftrag für die eigene Regierung, um zu wissen, was denkt eigentlich die Gegenseite oder wie würden sie, wenn wir den Vorschlag machen, darauf reagieren. Das ist mal der Grundtenor. Und alles, was dann in der Fiktion produziert wird, hat mit der Realität wenig bis gar nichts zu tun. Trotzdem geht es da auch schon zur Sache. Also es gibt Geheimagenten, die operieren unter Lebensgefahr, die müssen sich auch schützen können. Und dann muss man auch schauen, in welchem Land man Geheimdienste betrachtet. Und da wäre jetzt zum Beispiel, um wieder zurück zu Israel zu kommen, der Mossad ein Dienst, wo die Mitarbeiter, operative, analytische, wie auch immer, jeden Tag tatsächlich unter eigener Lebensgefahr operieren und versuchen, Schaden von dem Land abzuhalten. Sie sind umzingelt von Todfeinden. Wobei es mit der CIA eine andere Sendungsmission gibt, die sich auch sehr gerne einmischt. Hauptsache, es ist schön weit weg von Amerika. Und wir in Deutschland haben Geheimdienste, die nach der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges so aufgestellt sind, dass nie wieder eine Konzentration auch durch den Föderalismus in einer Hand diese Machtkonzentration geschehen kann. Das ist aber auch die Trennung, übrigens in Italien auch, da gibt es die Ordnungskräfte, Die sind zum Teil am Verteidigungsministerium aufgehängt, das ist der militärische Teil, sind die Carabinieri und den zivilen Teil, das ist die Polizia di Stato, dann gibt es die Polizia Locale, dann gibt es die Forestale, dann gibt es also die ganzen Unterabteilungen, so dass die es verhindert wird, sehr effizient, dass die Exekutive, also das Monopol der Staatsgewalt, nie kompromittiert werden kann und nie in einer einzigen Hand liegt.
Ich hoffe, dass es so bleibt.
Das ist nicht nur zu hoffen, sondern ich glaube, das ist es. Aber eine gewisse Perversion dessen findet statt. Übrigens auch mit Ihrem Beruf, mit der Journalistik, mit der Berichterstattung. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es Systeme gibt. Wenn hier 200.000 Besucher auf der Buchmesse sind, dann sind es auch 200.000 Journalisten, die alle ihre eigene Wahrheit sofort in die Welt hinaus posaunen können. Und das ist jetzt auch einer der Ansätze in der Thriller-Szene, in der Thriller-Serie, die ich gerade mit Hilfe von zwei Drehbuchautoren geschrieben habe oder entwickelt habe. Wie kann man erkennen, was ist wahr und was ist falsch und an Inhalten? Und darum geht es, um eine technologische Entwicklung, sowohl in der Software als auch in der Hardware, ein Quantenchip, der in der Lage ist, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber die Fake News aus allen sozialen Medien, allen Internetinhalten herauszufiltern und zu stempeln, mit einem Wasserzeichen zu versehen. Das in Echtzeit. Und das ist gar nicht so weit hergeholt, dieses Szenario, das versuchen Firmen wie das Firmenkonsortium von Elon Musk, das versucht die amerikanische Regierung, das versuchen die Chinesen, immer mit einem anderen Ansatz, mit einer anderen Intention. Die Amerikaner machen es, weil sie es können, die Chinesen machen es, weil sie die Kontrolle gewinnen wollen und wir Europäer sollten es tun, weil uns an der Menschheit etwas liegt.
Richtig. Also dementsprechend, es wird spannend in den nächsten Jahren und ja, ich bin mal gespannt, wann es die ersten Filme gibt über Riviera Express und wie oft ich dann noch Hunger bekomme beim Lesen von eben diesen Büchern.
Darf ich nochmal zurückkommen auf die Figur von dem Mechaniker von Benzina, der heißt Benzar, das ist ein typisch ligurischer Name. Und dadurch, dass er mit Autos zu tun hat und Benzin im Blut hat, nennen ihn alle nur Benziner. Mich hat ein sehr, 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 sehr bekannter Schauspieler, deutscher Schauspieler, kontaktiert über verschiedene Stellen, verschiedene Kanäle. Ich habe mich mit ihm getroffen, wir haben uns 4 Stunden unterhalten. Er hat gesagt, wenn es das Letzte ist, was ich auf dieser Erde möchte, ich möchte den Benziner spielen. Und er kriegt die Rolle.
Ich finde einfach, Benziner ist einfach bei dem Mann geht mir einfach alles auf. Also der ist mit Leib und Seele Mechaniker und will eigentlich auch, glaube ich, gar nichts anderes sein.
Ja, wir haben aufgrund dieses Wunsches, dem wir natürlich sehr, sehr gerne nachgekommen sind, Benziners Rolle schon im zweiten Band, im dritten und im vierten, noch mehr ein klein wenig ausgebaut und ihm auf den Leib geschrieben. Ich möchte den Namen jetzt nicht verraten, aber er ist ein sehr, sehr bekannter Komiker, der sehr präsent ist in den deutschen Medien, Fernsehen und Kinofilm.
Ja, dann bin ich mal gespannt und ich bin sowieso gespannt, wie es weitergeht. Dementsprechend schönen Tag noch auf der Buchmesse und danke für das nette Gespräch.
Vielen Dank Ihnen auch, Herr Gerd.
Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlaunch.eu. Euer Markus.